Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon und darum geht's heute in der Sendung. Förderunterricht in den Herbstferien. Was brauchen Schülerinnen und Schüler jetzt am meisten? Schule im Westjordanland, können EU-Diplomaten Abrisse verhindern und Semesterstart im Musikstudium. Wie klappt das unter Corona? Wie schon in den Sommerferien bekommen Schülerinnen und Schüler auch jetzt während der Herbstferien in vielen Bundesländern Angebote zum Förderunterricht. Und dort können sie lernen, Dinge aufholen, die vielleicht in den letzten Monaten einfach auf der Strecke geblieben sind. Auch für angehende Lehrer ist das eine gute Gelegenheit, sozusagen pädagogische Tuchfühlung aufzunehmen. Solveig Bader hat sich das in Detmold in Nordrhein-Westfalen mal angeschaut.
Ja, ist sogar richtig geschrieben. Aber was ist denn, wenn Punkt ist? Das erste Wort wird dann? Genau.
Wörter werden am Anfang des Satzes großgeschrieben. Das muss Daniel als Drittklässler wissen. Damit er in Rechtschreibung sicherer wird, sitzt er im Förderkurs bei Andreas Krippel. Der 34-Jährige ist angehender Grundschullehrer und kümmert sich in den Herbstferien um Kinder, die Unterstützung in Schreiben, Lesen und Rechnen brauchen. Wegen Corona war monatelang die Schule geschlossen. Auch nach dem Lockdown fand der Unterricht in den Klassenräumen nur unregelmäßig statt. Das hat viele Kinder aus der Bahn geworfen, sagt Andreas Krippel.
Also man merkt, dass viele Schwierigkeiten haben, weil die Konzentration überhaupt nicht mehr da ist. Wenn man so lange nicht in der Schule war und viel für sich nur gemacht hat, und die meisten, muss man dazu sagen, haben nicht viel gemacht, ist die Konzentration natürlich komplett weg. Und das merkt man hier schon nach ganz kurzer Zeit.
Im Homeschooling hätten sie nicht genug gelernt, stattdessen viel am PC gezockt oder Videospiele gespielt, geben einige Schüler ganz offen zu. Auch Paul braucht die Betreuung des Lehrers in der Klasse.
Also ich mache nur in der Schule eigentlich, arbeite ich, aber nicht zu Hause.
Warum nicht?
Wegen ich keinen Bock habe.
Im Ferienunterricht erleben die Kinder einen strukturierten Tag. Von 9 bis 15 Uhr werden Aufgaben erledigt. In den Gruppen sind maximal 8 Kinder und 2 Lehrer, die sie individuell fördern können. Der Lehramtsstudent Jakob Voss gehört mit zum Team.
Gerade in so einer wichtigen Lernphase wie in der Grundschule, da sind einfach Riesenlücken entstanden. Die probieren wir jetzt, auch wenn wir es nicht ganz schaffen werden, probieren wir die ein bisschen auszubessern.
Eine Woche lang bleiben die Kinder im Ferienunterricht. Eigentlich nicht genug, aber die Förderung in Kleingruppen bringe viel, meint Jakob Voss.
Da kann man immer bei jedem mal rüberschauen, über die Schulter schauen. Wir haben jetzt hier viele Kinder dabei, die selber DATS und DAF-Unterricht noch kriegen, sprich, dass das Deutsch für die Fremdsprache ist. Da probieren wir natürlich an der Wurzel anzugreifen, sprich erstmal Buchstaben, das ABC, Rechtschreibung und sonst irgendwas, so Laute, wie funktioniert die deutsche Sprache überhaupt, erstmal so da probieren wir halt anzusetzen und dann kann man immer weiter schauen.
Die meisten Kinder sind noch nicht so lange in Deutschland. Ihre Eltern würden ihnen gern helfen, sind aber überfordert. Sama hat einen 9-jährigen Sohn an der Astrid-Lindgren-Schule und ist froh, dass er in den Herbstferien zur Schule gehen darf.
Ich komme aus dem Irak. Ich bin hier seit einem Jahr. Ich muss lernen Deutsch. Mein Sohn braucht weiter lernen.
Auch der 10-jährige Amar aus Syrien kommt gerne in die Fördergruppe in den Ferien.
Ich will was lernen.
Wo hast du so deine Schwierigkeiten?
Bei Deutsch. Ich lerne die. Wie heißt das?
Schreibschrift.
Die Schüler wurden von ihren Klassenlehrern für den Förderunterricht vorgeschlagen. Doch nicht nur wegen Schwierigkeiten in Deutsch, Mathe und Rechnen, meint Maren Gerbracht aus dem Förderteam.
Die Familien, die hier wohnen, haben ja meistens auch nicht sehr viel Platz, Wohnraum, aber dann mehrere Geschwister. Und dann ist so diese Struktur, morgens aufstehen, zur Schule gehen, ist weggefallen. Und dadurch ist auch vieles zu kurz gekommen. Der Kontakt mit den Freunden, Freundinnen.
Das darf auch nicht zu kurz kommen. Deshalb stehe auch Spielen auf dem Schulhof auf dem Stundenplan. Außerdem Sport und Basteln, erklärt Förderlehrerin Jasmin Schwering.
Ich meine, es soll jetzt hier auch nicht nur 6 Stunden Lernen sein. Die Kinder haben immer noch Ferien und müssen sich auch ein bisschen erholen.
Nashville, Tennessee, Donnerstagabend, Ortszeit. Das sind Stand heute die Koordinaten für das letzte TV-Duell im Präsidentschaftswahlkampf in den USA.
Campus und Karriere. International.
Und wie man hört, sollen die Mikrofone der beiden Kandidaten stumm geschaltet werden, um möglichst nicht die chaotischen Wortgefechte vom letzten Mal zu wiederholen. Dabei warten viele US-Bürger auf konkrete Antworten, zum Beispiel dazu, wie es an den Schulen weitergehen soll. Denn viele Eltern sind wegen der Corona-Pandemie im Homeschooling-Betrieb und mittelmäßig gefrustet, wie Katharina Wilhelm in Kalifornien erfahren hat.
You know, it's not just as simple as like turning on the computer.
Mit einmal Computer anschalten ist es einfach nicht getan. Illustratorin Aubrey Hirsch spricht eine einfache Wahrheit zum Thema Homeschooling aus, dem Unterrichten zu Hause. Denn Kinder, insbesondere kleinere Kinder, zu Hause zu unterrichten, sei eine Herausforderung.
It's like, what time is the next meeting for kid one?
And wann ist nochmal das Meeting für Kind 1 und wann für Kind 2? Was für eine Klasse ist das und brauchen Sie einen Malstift oder Ihr Textbuch? Sind die Geräte alle geladen? Brauchen Sie Kopfhörer? Das ist alles ziemlich ermüdend. 5 und 7 sind Hirschs Kinder, das heißt Grundschule und Kindergarten. Hirsch, die im kalifornischen Berkeley lebt, ist seit mehr als 6 Monaten also eine Art Hilfslehrkraft für ihre beiden Kinder und das neben dem normalen Job. Den muss sie meist auf den Abend verschieben, denn tagsüber schaffe sie das einfach nicht. Die Kinder bräuchten zu viel Aufmerksamkeit, sagt sie.
The truth is, I really can't get any work done when it's during their school day because they need so much help and support.
Mit einem Ehepartner teilen kann sie sich die Aufgaben nicht. Sie lebt getrennt. Aus ihren Erlebnissen hat Illustratorin Hirsch einen Comic gemacht. Es ist eine Beispielwoche bei ihr zu Hause. Zu Anfang dieser Woche fühlt sie sich noch als eine Art Superheldin, malt sich selbst in einem grünen Anzug. Zum Ende der Woche wächst dann die Frustration über die eigenen Grenzen und die aufgezwungene Aufgabe, die kaum bewältigbar scheint.
Basically the teachers trying to in 20 minutes teach us how to teach.
Die Lehrer haben versucht, uns in einer Videokonferenz in 20 Minuten beizubringen, wie man kleine Kinder unterrichtet. Das geht einfach nicht. Außerdem geht es in diesem Alter weniger um den Unterrichtsstoff als um das soziale Miteinander. Wie man miteinander spricht und teilt, das lernt man nicht auf Zoom.
They can't learn any of that on Zoom.
In den USA und vor allem in Kalifornien, wo die Corona-Fallzahlen noch hoch sind, sind viele Schulen seit März geschlossen. Ob die Schulen in den USA und wie sie vor allem wieder öffnen, das hängt immer von den Bundesstaaten und dann auch von den lokalen Behörden ab. Eine einheitliche Regelung gibt es bisher nicht. Ihr Schulbezirk wolle evaluieren, ob die Schule im Januar vielleicht wieder öffnen kann, erzählt Hirsch. Wir sind in einer unmöglichen Situation. Ich würde mich gerade nicht besonders gut fühlen, meine Kinder in die Schule zu schicken, sagt sie. Nicht nur Aubrey Hirsch, tausende Eltern hadern mit ihrer neuen Rolle als Erzieher und Lehrer. Bei Twitter, Facebook und Instagram tauschen sie sich über ihren Frust aus. Moderator Jimmy Kimmel zum Beispiel witzelte immer wieder über das Pandemieleben mit 2 kleinen Kindern zu Hause. In seiner Eröffnungsrede zu den TV-Preisen Emmys setzte er den Videounterricht per Zoom mit Spaltung, Ungerechtigkeit, Krankheit und Tod gleich.
This has been a miserable year. This has been a year of division, injustice, disease, Zoom school, disaster and death.
Das Unterrichten in den eigenen 4 Wänden wird wahrscheinlich erst einmal so weitergehen. Für die nächsten Monate, so glaubt Hirsch. Was ihr Sorgen macht, die ungewollte Doppelrolle als Mutter und Lehrerin für ihre Kinder. Normalerweise kommen sie nach der Schule nach Hause und können rauslassen, was ihnen dort passiert ist. Und ich kann ihnen dann dabei helfen. Wenn sie jetzt etwas erleben, was sie blöd finden, können sie sich eigentlich an niemanden wenden. Denn ich habe ihnen das ja eingebrockt.
Other person there to kind of help them process that. You know, it's just you, the person who made them do it.
Das hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk und wir bleiben nochmal international, gehen ins Westjordanland, das seit vielen Jahren ja ein politischer Zankapfel ist. Erst im Sommer hatte Israel Annexionspläne angekündigt, die momentan zwar auf Eis liegen, aber an den Abrissplänen für Schulen, die in palästinensischen Dörfern liegen, soll festgehalten werden. Um diese Schulen möglichst zu retten, sind jetzt Diplomaten aus 16 europäischen Ländern in die Region gefahren, auch um nochmal zu unterstreichen, dass diese Schulen über Hilfsgelder finanziert werden. Der Besuch sollte zudem auf das Schicksal der palästinensischen Dörfer aufmerksam machen, die von den eigentlich zuständigen israelischen Behörden total vernachlässigt werden. Tim Assmann war bei dem Besuch dabei.
Englischunterricht in Kirbet al-Majaz. Die Mädchen und Jungen in den blauen Schuluniformen sprechen dem Lehrer nach und versuchen gleichzeitig mitzubekommen, was draußen vor dem Schulcontainer passiert. Über eine staubige Wüstenpiste ist hoher Besuch in das kleine Beduinendorf südlich von Hebron gekommen. Diplomaten aus Kanada und 16 europäischen Ländern, darunter Deutschland, sind da. Angeführt wird die Delegation von Sven Kühn von Burgsdorf. Der deutsche Diplomat leitet die EU-Vertretung in den Palästinensergebieten. Und er hat eine Frage an Nidal Younes, den Gemeindevorsteher von Kirbet al-Majaz. Stimmt es, dass die israelischen Behörden diese vom europäischen Steuerzahler mitfinanzierte Schule abreißen wollen?
This school here, which actually was constructed with the help of the European Union taxpayers. Do you have any demolition order against this school here?
Wir haben in der Gemeinde 4 Schulen und es gibt Abrissbescheide gegen alle, auch gegen diese hier. Wir gehen vor Gericht dagegen vor. Das ist ein beständiger Kampf.
Wir haben hier also eine Schule, die mit europäischer Hilfe, das heißt auch deutscher Hilfe, gebaut wurde, in der 60 Kinder, 35 Mädchen, die einzige Ausbildungsmöglichkeit über einen Umkreis von vielen, vielen Kilometern haben. Und vor einem Jahr gibt es eine Demolition Order, die von der zivilen Verwaltung Israels gegen diese Schule gemacht wurde.
Sven Kühn von Burgsdorf und die anderen europäischen Diplomaten kennen die Situation. Die Schule ist kein Einzelfall. Die israelischen Behörden erlassen immer wieder Abrissbescheide gegen Hilfsprojekte wie Solarzellen, Wasserleitungen oder Schulen und setzen die Beschlüsse zum Teil auch um, mit der Begründung, dass die Projekte ohne Baugenehmigungen errichtet wurden, die es aber nur in absoluten Einzelfällen gibt, wie Sven Kühn von Burgsdorf erläutert.
Es gibt sogenannte Masterpläne, sozusagen Planungsmatrixen, die von den lokalen, ich sag jetzt mal, Behörden oder Verwaltungen der Palästinenser, der israelischen Verwaltung gegeben wird. Von 106 Masterplänen der letzten Jahre sind nur 5 anerkannt worden. Wie sollen die Menschen hier weiter überleben?
Kirbet al-Majaz liegt in den sogenannten C-Gebieten, also dem Bereich des besetzten Westjordanlandes, in dem Israel die militärische Kontrolle hat und die zivile Verwaltung übernimmt. Israel trägt nach Artikel 4 der Genfer Konvention die Verantwortung für die palästinensischen Bewohner, kommt diese aber nicht nach, sagt EU-Diplomat von Burgsdorf.
Die israelische Verwaltung macht nichts, damit diese Menschen in irgendeiner Weise nicht nur hier bleiben können, sondern auch ein vernünftiges Leben, ein gesundes, ein Leben führen können, wo sie ihre Kinder erziehen können und aufziehen können. Insofern finde ich das schon ziemlich erschütternd.
Kritiker werfen Israel vor, die palästinensische Zivilbevölkerung in den C-Gebieten vertreiben zu wollen. Die Regierung in Jerusalem fördert den Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland weiter, gab erst vor wenigen Tagen grünes Licht für tausende neuer Wohnungen. Verschiedene europäische Staaten, darunter Deutschland, kritisierten das. Die EU müsse mehr Druck auf Israel ausüben, sagt Haggai Elad, der Leiter der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem.
What Europe needs to ask itself.
Europa muss sich fragen, ob es seine Diplomaten weiter von Schule zu Schule im Westjordanland schicken will. Das ist keine Strategie. Es ist wichtig, nicht selbstverständlich und wird geschätzt. Aber Gerechtigkeit für die Palästinenser wird so nicht erreicht werden. Sven Kühn von Burgsdorf, der EU-Chefdiplomat in den palästinensischen Gebieten, kennt diesen Vorwurf.
Man kann sich darüber streiten, ob man effektiver sein kann. Wir haben auch unsere eigenen Schwierigkeiten. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, dass wir immer Unanimität, also Einheitlichkeit brauchen, um gewisse Entscheidungen zu haben. Aber daran arbeiten wir.
Die Schule in Kirbet al-Majaz ist nun Gegenstand einer offiziellen EU-Erklärung. Israel wird aufgefordert, die Abrisspläne einzustellen. Die Schule wird durch die öffentliche Aufmerksamkeit wahrscheinlich gerettet werden. An der grundsätzlichen Situation in den C-Gebieten wird sich aber wohl nichts ändern.
An der Musikhochschule in München läuft gerade das Semester an mit ersten Proben und viel Unsicherheit, denn jedem wird jetzt deutlich, wie wichtig Präsenz bei diesem Studium eigentlich ist, wie notwendig auch das Miteinander in diesen Zeiten. In München ist man deshalb kreativ geworden.
Was man hier hört, stammt von einer Band. Zusammen spielen 5 Musikstudenten von Hochschulen aus Hannover und München das Stück Time Will Tell von Max Dost. Und sie klingt ganz normal. Doch die Jazz-Session ist trotzdem eine kleine Sensation, denn die 5 Musiker sitzen nicht in einem Raum.
Und dann saßen wir zu zweit wie in einer Bandprobe nebeneinander und haben diesen Bildschirm angeschaut, auf dem wir die 3 anderen Musiker gesehen haben, die gerade in Hannover saßen, als ob wir im Kreis sitzen würden, wie man ja in einer normalen Bandprobe auch gerne im Kreis sitzt und zusammen spielt. Haben uns gesehen, haben miteinander gesprochen und gespielt.
Hans Könnecke ist der Bassist dieser außergewöhnlichen Combo. Er und seine 4 Kommilitonen sind die Probanden eines Testprojekts namens LIPS, der Firmen Sennheiser und Arri, die auf Ton- und Bildtechnologie spezialisiert sind. Mit einem möglichst hohen technischen Aufwand und einer sehr guten Internetverbindung schaffen sie es, dass Ton und Bild die Strecke von 500 Kilometern zwischen Hannover und München möglichst schnell zurücklegen und nur mit minimaler Verzögerung, in der Fachsprache Latenzzeit, bei den Bandkollegen am anderen Ort ankommen.
Das Beste daran war, dass beim Spielen die Tonabnahme so gut war, dass wir uns wirklich ziemlich genau musikalisch aufeinander achten konnten und aufeinander einstellen konnten. Auch vom Video her konnten wir uns extrem gut sehen und man konnte sich fast schon in die Augen schauen.
Entsprechend gut ist auch das Ergebnis. Die minimale Latenzzeit hört man so gut wie nicht mehr. Das Projekt gibt Hoffnung in Zeiten wie diesen, auch wenn es natürlich Zukunftsmusik ist. Wer hat schon bei sich eine Internetleitung von 1000 Megabit pro Sekunde, wie es sie bei der Test-Bandprobe gab, also 10-mal so schnell wie schnelle Privatverbindungen zurzeit? Nein, das Musizieren in der Pandemie ist eine Herausforderung für Studierende an Musikhochschulen. Der Einzelunterricht via Zoom und Skype sei relativ gut verlaufen, hört man von Dozierenden und Studierenden. Doch wie gemeinsam Musik machen? Martin Steidler, Professor für Chorgesang an der Hochschule für Musik und Theater München, musste kreativ werden.
Dann habe ich eben ein Programm gesucht, das für diese Situation wirklich gut passt. Und dieses Programm besteht aus lauter 40-stimmigen Kompositionen, die also bis auf 8 Chöre aufgeteilt sind, war also eigentlich prädestiniert für so eine Art von Arbeit.
Der Professor steht im großen holzgetäfelten Konzertsaal der Hochschule. Durch die weit geöffneten Türen dringen kühle Herbstluft und ab und an die Töne aus dem Nebenraum, wo jemand am Piano übt. An diesem Montag, Mitte Oktober, treffen sich die 8 kleinen Chöre, die bis jetzt in Gruppen von 5 bis 8 Studierenden in kleinen Räumen geprobt haben, zum ersten Mal zur gemeinsamen Probe. Überall auf den Rängen, auf der Bühne, verteilen sich die SängerInnen, wie die Lehramtsstudentin Julia Lautenbach.
Normalerweise wären wir wahrscheinlich alle auf der Bühne und würden in den jeweiligen Stimmgruppen zusammensitzen.
Bass säße bei Bass, Sopran bei Sopran. Doch das Zusammensitzen verbieten die Corona-Regeln des Freistaat Bayerns für Chöre. Also stehen sie nun auf markierten Sitzplätzen und halten den Mindestabstand 2 Meter ein. Für den Chor und seinen Dirigenten eine Herausforderung.
Also der große Abstand beim Singen ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Normalerweise erzieht man Chorsängerinnen und Sänger dazu, dass sie aufeinander hören und interagieren. Das ist genau das, was jetzt sehr erschwert ist durch den großen Abstand. Also das bedarf wirklich viel Training, viel Zeit in den Räumen, um sich irgendwie drauf einzustellen.
Auch bei diesen Abständen gibt es schon eine Latenzzeit, die den Ton verzögert. Also müssen die Singenden besonders gut auf den Dirigenten schauen, um den Takt zu halten. Und trotzdem möglichst leidenschaftlich singen, was manchmal zu unfreiwillig komischen Situationen führt.
Nehmt mit dem Atem alle mit, die im Raum sind. Wenn jeder schaut, dass er mindestens den Nachwuchs und die Nachwuchszeit hinter dem Pferd mitreißt mit seinem Atem.
Immer wieder fallen Chormitglieder aus, weil sie meist in vorsorglicher Quarantäne sind. Ob sie Angst haben, sich beim Singen zu infizieren? Schließlich ist die Lunge ihr künftiges Arbeitsinstrument. Julia Lautenbach schüttelt den Kopf. Nicht in der Probe.
Da ist man mit ganz anderen Sachen beschäftigt und genießt es eigentlich, den Klang im Raum und dass man zusammen atmen kann. Und ich glaube, wir haben ja genug Abstand und haben alle Hygienemaßnahmen erfüllt, die man erfüllen muss. Deshalb kann man sich eigentlich relativ sicher fühlen.
Chor mit Abstand Bandprojekt via Standleitung Tobias Krone war das über den Semesterstart im Musikstudium in München, bei dem vor allem Einfallsreichtum und Improvisationstalent gefragt sind und natürlich auch Ideen, wie Musizieren in der Pandemie gestaltet werden kann. Neue Filme und eine Ausstellung über die österreichische Kaiserin Sissi als Privatperson. Darum geht's gleich hier nach den Nachrichten in Corso Kunst und Pop. Und das war's für Campus und Karriere für heute. Das Bildungsmagazin gibt's morgen wieder ab 14.35 Uhr. Am Mikrofon war Kate Malaike.